SWR 2 Forum.
Pokerspiele in der Pandemie. Wie geht es weiter mit dem Brexit? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Aus, vorbei, die Würfel sind gefallen. Zum Wochenende erklärte Großbritannien, dass es nur noch bis zum Jahresende Mitglied im gemeinsamen Markt der Europäischen Union sowie in der Zollunion bleiben werde. Es gibt keine Verlängerung. Am Montag bekräftigte Premierminister Johnson noch einmal in einer Videokonferenz mit der EU-Spitze diese Position. Und was das jetzt bedeutet, was nun kommt, mutmaßlich kommen wird, darüber reden wir jetzt mit Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität in Berlin, Professor Gabriel Felbermeier vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und Professorin Sabine Riedl von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Im Englischen kennt man den Begriff The perfect storm. Der perfekte Sturm, das ist die maximale Katastrophe. Corona trifft das Vereinigte Königreich härter als alle anderen Länder Europas. Die laufende Rassismusdebatte rüttelt am Nationalgefühl und nun auch noch der Brexit im Eiltempo. Frau Riedl, einmal ganz unwissenschaftlich gefragt, wird einem da nicht Angst und Bange?
Doch schon. Also wenn man die Zeitungen liest, kann einem wirklich bange werden. Und es ist eine Herausforderung für uns Wissenschaftler, da den kühlen Kopf zu bewahren.
Herr Felbermeier, in der Wirtschaftswissenschaft geht man in der Regel davon aus, dass das Handeln letztlich auf die Mehrung des Wohlstands oder zumindest die Mehrung des Wohlbefindens ausgerechnet ist oder sein sollte. Das gilt für die britische Seite ebenso wie für die europäische. Handeln die beiden Parteien aus Ihrer Sicht rational?
Naja, also ich glaube, es war schon immer so, dass es auch beim internationalen Handel um politische Elemente geht. Da spielt die Machtfrage eine große Rolle. Die Ökonomen haben in den letzten Jahren die Machtfrage gerne unter den Teppich gekehrt, aber sie ist gleichwohl da. Insofern ist auch die Frage nach der Rationalität eine vielschichtige. Ökonomisch ist der Brexit sicherlich nicht rational. Er verursacht auf beiden Seiten große Verluste, die können wir auch ganz gut quantifizieren, aber es könnte durchaus politisch rational sein. Boris Johnson will als Politiker erfolgreich sein, er will wiedergewählt werden und das bemisst sich nicht nur an den wirtschaftlichen Effekten des Brexits, sondern eben auch daran, wie er damit innenpolitisch punkten kann.
Herr Dannemann, aus europäischer Sicht benimmt sich die britische Regierung wie ein Geisterfahrer. Aus britischer Sicht sieht man dies auch so, aber nur andersrum natürlich. Wer von den beiden fährt denn nun auf der falschen Straßenseite?
Das ist ja eine Trickfrage, denn sie fahren ja immer auf unterschiedlichen Straßenseiten. Und das kann man, Englisch kann man das auflösen, denn right heißt auch richtig. Im Deutschen können Sie das nicht sagen, wer recht hat. Aber der Kurs ist schon einer, der zu Sorge Anlass gibt. Mich beunruhigt vor allem, dass es in den letzten 3 Jahren in der Frage, die jetzt in wenigen Monaten noch zu lösen ist, es keinerlei Fortschritt gegeben hat. Und ich denke, der größere Teil der Verantwortung liegt dort auf der britischen Seite, die halt im Wesentlichen für das heimische Publikum Theater gespielt hat.
Wegen Corona ist der Brexit jetzt ja weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden in den letzten Wochen und Monaten. Deshalb vielleicht zum Wiedereinstieg schnell noch einmal die Frage, wie ist denn jetzt der Stand der Dinge, Herr Dannemann?
Der Stand der Dinge ist so, dass man im letzten Jahr sich mühsam darauf geeinigt hat, auf das Abkommen zum Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union. Und Großbritannien ist ja zum 31. Januar auch ausgeschieden. Man hat eine politische Erklärung verabschiedet, die einige wichtigen Punkte zu Nordirland beinhaltet und auch ein Rahmenwerk, ein Framework vorgeben soll für das, was jetzt passiert. Und seitdem ist dann sehr wenig geschehen. Die Verhandlungspositionen, die Großbritannien und die Europäische Union auf den Tisch gelegt haben, sind sehr weit auseinander. Auch die Entwürfe, die bisher vorgelegt worden sind, da weiß man noch nicht, wo die sich treffen sollen. Ein weiterer Knackpunkt, auch ungelöst, sind die Fischereirechte.
Aus der Perspektive der Handlungslogik, wie ist das erklärbar, Herr Felbermeier, dass die Zeit verstreicht, aber die Verhandlungen stocken?
Naja, wir müssen das, glaube ich, aus dem spieltheoretischen Winkel sehen. Es ist ja bei vielen solchen Verhandlungen so, dass sie eher einem Pokerspiel ähneln als einem offenen, brennenden Prozess. Und es wird wahrscheinlich bis zum letzten Limit vieles offen bleiben und dann in der letzten Minute, kurz vor 12 Uhr, wird es dann irgendeine Art von Deal geben. Und in der Zwischenzeit wird hier sehr viel Theater gespielt, werden Verhandlungspositionen aufgebaut, werden Maximalforderungen aufgestellt, die da teilweise eingerissen werden. Das ist alles sozusagen aus einer verhandlungsstrategischen Perspektive zu beurteilen.
Nun gab es am Montag eine Spitzenkonferenz per Videoschalte mit der EU-Spitze und Premier Boris Johnson und seinem Chefunterhändler. Da kamen zwei Begriffe auf. Boris Johnson sagte, man müsse den Tiger in den Tank packen. Manch erinnert sich noch an die historische Esso-Werbung, der Tiger im Tank, das gab die Power. Die EU hat dann gleich gesagt, na, aber wir müssen vorsichtig sein. Hoffentlich wird es nicht the pig and the poke, das ist sinngemäß die Katze im Sack. Frau Riedel, wo stehen wir da? Tiger im Tank oder Katze im Sack?
Ja, man muss erstmal dazu sagen, das hat Boris Johnson da in einem perfekten Französisch dargeboten und auch die Teilnehmer auf der EU-Seite überrascht. Er wollte auch damit sicherlich zeigen, er lässt sich nicht so behandeln wie Theresa May. Sie hatte doch viele, sage ich mal, sehr rationale Vorschläge zur Einigung noch vor 2 Jahren auf den Tisch gelegt. Und das alles wurde gar nicht wertgeschätzt, auch gar nicht geprüft, ob das nicht doch ein gangbarer Weg ist. Man hat Frau May nicht den Rücken gestärkt damals aus Brüsseler Sicht. Und jetzt haben wir noch härtere Bedingungen. Und man muss sehen, wie man sich einigen wird. Ich bin da eher pessimistisch.
Teilen Sie diese pessimistische Einschätzung, Herr Felbermayr, Herr Dannemann?
Naja, ich glaube, ein wirklich tiefgreifendes Abkommen, das ein weitgehendes Substitut zu einer Vollmitgliedschaft sein kann, kann es nicht geben. Wir werden, wenn überhaupt, ein sehr schmales Abkommen bekommen, heuer noch, und dann in Zukunft, in den nächsten Jahren, weitere Verhandlungsrunden über andere Themen, die man jetzt nicht abarbeiten, bekommen. Ich glaube also schon, dass es möglich ist, ein Abkommen zu schließen, aber wie groß das ist, wie tiefgreifend das ist, wie final die Bestimmungen dort sein werden, das ist eine offene Frage, und da bin ich dann auch nicht so optimistisch.
Herr Dannemann, die Lage am 01.01.2021, was wird da sein? Ein Handelsvertrag oder irgendetwas anderes?
Das ist die offene Frage, ob es tatsächlich überhaupt noch ein weiteres Abkommen geben wird. Und die Zeichen sind jetzt nicht so, dass ich es ausschließen würde. Sie stehen halt leider nicht gut. Einer der Umstände ist, dass im Moment es nicht so aussieht, als ob der Wunsch Nummer 1 beider Verhandlungsparteien, nämlich zollfreier Handel ohne irgendwelche Quotenbeschränkungen, vereinbart werden kann, weil die Vorstellungen dafür zu weit auseinanderliegen. Und da muss man anfangen, wenn man nicht diesen Anzug von der Stange haben kann, irgendwas Maßgeschneidertes herzustellen. Und dafür reicht die Zeit einfach nicht. Sie müssen Tausende von Warengruppen dadurch diskutieren. Und dass Großbritannien gleichzeitig mit den USA, jedenfalls tut es so, und mit Australien und Neuseeland über Handelsabkommen verhandelt, macht die Sache noch komplexer. Deswegen denke ich, ähnlich, dass, wie das Herr Felbermayr schon gesagt hat, das Beste, auf was man jetzt hoffen kann, ist so eine Übergangslösung, die ein Minimum irgendwie vereinbart, und dann hofft man, in den kommenden Jahren nachzubessern. Aber das Ausscheiden ohne ein Abkommen ist eine sehr realistische Möglichkeit.
Müsste man da ein bisschen die Dickköpfigkeit ablegen? Man wirft den Briten vor Rosinenpickerei. Auf der anderen Seite steht möglicherweise eine Prinzipienreiterei der EU. Wenn die Briten ein paar weniger Rosinen haben wollen und die Europäer bei den Prinzipien ein bisschen nachlassen, fände sich da möglicherweise ein Mittelweg.
Man kann bei einigen Vorstellungen kann man noch Kompromisse sehen. Zum Beispiel in dem für die Europäische Union wichtigsten Bereich, dass Großbritannien den freien Warenverkehr nicht dafür benutzt, um durch Dumping im Bereich Umweltschutz, Arbeitnehmerschutz, Steuererleichterungen oder staatliche Beihilfen diese Situation auszunutzen. Da kann man zum Beispiel von der EU-Position abrücken, dass das dynamisch sein soll, dass also Großbritannien künftige EU-Regelungen in diesem Bereich auch noch verwirklicht. Das ist politisch überhaupt nicht durchsetzbar. Aber ich habe das Gefühl, dass auf der britischen Seite schon die Bereitschaft zu sagen, wir behalten die jetzigen Standards bei, obwohl das technisch und rechtlich sehr, sehr leicht wäre, dass die politisch nicht mehr durchsetzbar sind angesichts der Rhetorik, die man an den Tag gelegt hat. Und deswegen weiß ich nicht, ob tatsächlich Optimismus sein sollte, dass zum Schluss sich dann alle doch wieder irgendwie vernünftig zusammenfinden.
Also ich würde das gern unterstützen, was Herr Dannemann sagte. Es gibt da Kompromisslinien, denn ich hatte vorhin also den Vorschlag von May erwähnt von vor 2 Jahren. Da hatte sie sogar angeboten, gewisse Standards im Umweltbereich und in anderen Lebensmittelsicherheit zu akzeptieren, also Standards der EU zu akzeptieren. Und sie hatte eine Kompromisslinie gefahren. Allerdings will die britische Seite nicht mehr vollständig unter EU-Recht stehen. Das ist ihr Anliegen. Das muss man auch irgendwie zur Kenntnis nehmen. Das heißt, es muss da irgendwie einen Mittelweg geben, ne? Also die Standards möglichst nicht so weit voneinander entfernen zu lassen, aber die Briten nicht zu verpflichten, sich dem Europäischen Gerichtshof unterwerfen zu müssen. Denn dann könnten sie eben keine anderen Handelsverträge mit Staaten außerhalb Europas abschließen. Das ist das Problem für Großbritannien.
Das war der sogenannte Checkers-Plan, benannt nach dem Landsitz des britischen Premierministers. Dazu gehört aber auch in dieser Geschichte, dass nicht nur die EU gesagt hat, nee, machen wir nicht. Boris Johnson ist kurz danach zurückgetreten, weil er das eben auch nicht wollte.
Ich glaube, das war nicht Johnson, der war vorher zurückgetreten. Das war der damalige Unterhändler von Theresa May.
Dominic Raab.
Ja, ich glaube, das war Raab, ja.
Sehen Sie, jetzt kommen wir auch selber schon langsam durcheinander mit dieser Geschichte.
Ja, natürlich, es gab ein Personalkarussell.
Ja, die zeitliche Abfolge war so, Johnson war bei Checkers noch dabei, aber er ist relativ bald danach ausgeschieden und hat da auch eine weitere Kehrtwendung hingelegt. Johnson hat so viele Kehrtwendungen hingelegt, dass man natürlich auf EU-Seite darauf hofft, dass er das nochmal so spektakulär macht wie im Herbst, als er das Austrittsabkommen dann mit einer Nordirland-Lösung gut geheißen hat, die er vorher noch vehement abgelegt hatte. Aber ich habe das Gefühl, dass der politische Spielraum, den Johnson zu Hause dafür hat, nicht sehr groß ist.
Ich glaube, dass die Situation schon eine recht volatile ist und dass die Corona-Krise da durchaus auch hilfreich sein kann. Es gab ja in der Diskussion hin zum Brexit-Referendum die Vorstellung, man wolle sich nicht an einen Leichnam ketten. Da hatte die Eurozone wirtschaftliche Schwierigkeiten. Großbritannien lief deutlich besser. Jetzt haben wir es ja doch umgekehrt. Großbritannien ist stärker betroffen in der Krise als die Eurozone und wird es wahrscheinlich auch schwerer haben, aus der Krise rauszugehen. Wir haben ja noch ein paar Monate Zeit und ich denke schon, dass die hohe Volatilität, die wir gerade haben, jetzt auch aus wirtschaftspolitischer Perspektive durchaus Anlass geben könnte, dass Boris Johnson nochmal eine Kehrtwende einlegt, wenn man vor allem sieht, dass die Eurozone und die Europäische Union in der Krise vielleicht doch ein Ticken besser rauskommen als das Vereinigte Königreich. Und da stehen die Chancen ja gar nicht so schlecht, dass es so kommt.
Also da hat Herr Faibermeier durchaus recht. Die Volatilität könnte zugunsten eines Kompromisses arbeiten. Sie kann natürlich auch in die Gegenrichtung arbeiten. Mhm. Es gibt also innerhalb der Tory-Partei und der Regierung auch unterschiedliche Ausrichtungen. Und im Moment hat auch wieder eine sehr, sehr stark marktwirtschaftlich liberale Gruppe Oberwasser, die gleichzeitig den Brexit dafür benutzen will, Großbritannien umzukrempeln in eine auch etwas andere Gesellschaft. Und hier denkt man, dass man den Schock, den Corona auslöst und der Brexit auslöst, dafür verwenden kann, um seine Vorstellung umzusetzen und dass man politisch die Verantwortlichkeit für den wirtschaftlichen Schaden des Brexits bei Corona abladen kann.
Und das betrifft
das, glaube ich, nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, aber diese politische Richtung ist da und hat natürlich auch einen gewissen Einfluss.
Aber das wäre doch Zynismus pur, wenn man sagt, wenn es eh zu einer Rezession kommt und sich die globale Wirtschaft eh neu sortieren muss, dann kann der Brexit als Trittbrettfahrer eines epochalen Trends sich einfach an die größeren Entwicklungen ranhängen und dann schiebt man alle negativen Folgen auf Corona und der Rest, das Positive, bleibt beim Brexit.
Ich glaube, es gibt durchaus diese Versuchung, da gebe ich Herrn Dannemann schon recht. Ich meine, wir fallen jetzt in der Corona-Krise sehr tief. Wir haben die größte Rezession seit den 1920er Jahren. Und es ist ziemlich sicher, dass es nach dem tiefen Einbruch Erholungseffekte geben wird. Wie groß die sind, ist fraglich. Und sie werden sicherlich nicht den Einbruch schnell kompensieren. Aber es wird im Jahr 2021 wahrscheinlich Wachstum geben, dass diese Rezessionseffekte ein Stück weit nachholt. Und man wird dann natürlich argumentativ sagen können, guckt mal, wir sind aus der EU ausgetreten und das Wachstum ist zurückgekehrt. Ich glaube schon, dass das für Populisten durchaus eine Versuchung sein kann. Insofern gibt es diese beiden Elemente, dass die Krise einerseits helfen könnte, aber auch gegen eine Lösung arbeitet, weil es den Populisten Möglichkeiten bietet, sich sozusagen zu präsentieren und sich als sozusagen erfolgreiche Manager darzustellen.
Ich möchte vielleicht noch einen anderen Aspekt der Corona-Krise erwähnen. Das ist nämlich, dass die Parlamente sozusagen im Notbetrieb derzeit arbeiten. Das betrifft übrigens auch Großbritannien und das betrifft auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das heißt, im Notbetrieb, ja, die Regierungen haben Sondervollmachten bekommen, mehr oder weniger. Und das hat auch Boris Johnson geschafft, die ja sogar ohne Parlamentsabstimmung ja so einen Coronavirus Act durchzubringen. Und der gibt ihm Sondervollmachten in bestimmten Bereichen allerdings nur. Er kann natürlich nicht alles durchs Parlament bringen, aber immerhin, es stärkt die Position der Regierung und vor dem Hintergrund, dass doch das Parlament in Großbritannien politisch eine ganz gewichtige Rolle spielt, spielt ihnen das in die Hände. Das darf man nicht unterschätzen. Also ich halte diese Entwicklung übrigens für eine problematische, auch in den anderen, also in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ist das ja der Fall, dass die Regierungen hier agieren, als hätten sie gar keine Opposition mehr zu Hause. Also das wird auch noch auf uns zukommen, dass das stärker diskutiert wird.
Wie schätzen Sie denn die Rolle von Boris Johnson im Augenblick ein? Also es ist ja schon angeklungen, die ganze Situation ist volatil. Der britische Premierminister ist es ohnehin, das gehört zu seinem Naturell, zu seinem Charakter. Aber er ist ja auch angeschlagen. Er hatte selber Covid-19, er hatte zeitweise den Eindruck erweckt, die Zügel nicht mehr in der Hand zu haben in Sachen Corona. Er ist wankelmütig und weiß nicht so richtig, wo er hin soll. Ist Boris Johnson immer noch der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Geschehens oder ist er nur dessen Galionsfigur?
Na, er ist schon die wichtigste Person auf der britischen Seite, das ist er auch weiterhin. Aber für ihn sind die Flitterwochen vorbei mit seinem neuen Parlament. Er stößt immer wieder an mit Schwierigkeiten, zuletzt die Öffnung der Schulen, wo alles aus dem Ruder gelaufen ist. Auch vorher schon, wie die Regierung Covid-19 gehandhabt hat, nämlich wirklich nicht sehr gut. Und immer wieder merkt er, dass er in seiner eigenen Partei, in seiner eigenen Fraktion an Grenzen stoßen könnte. Was auch ihm sehr viel politische Sympathie gekostet hat, ist, dass er es hat durchgehen lassen, dass sein Chefberater Dominic Cummings mit extrem fadenscheinigen Vorwänden die strengen, in Großbritannien sehr, sehr strengen Regularien zur Kontaktbeschränkung nach Covid-19 durchbrochen hat. Das alles, da hat er auch von sehr vielen Hinterbänklern sehr viel Ärger gekriegt, die natürlich fürchten, dass sie nicht wiedergewählt werden, wenn sie da nichts sagen. Das heißt, sein Handlungsspielraum ist geringer geworden. Aber ich denke, dass er in Sachen Brexit immer noch das Heft in der Hand hat. Also wenn Boris Johnson sagt, das müssen wir jetzt so machen und es nicht völlig radikal von dem abweicht, was man so in einigermaßen erwarten könnte, könnte er das noch durchsetzen. Ich denke, das ist auch der Europäischen Union bewusst.
In der britischen Presse setzt man derzeit große Hoffnungen in Angela Merkel und ihren Pragmatismus. Wir haben ja in der zweiten Hälfte dieses Jahres den kuriosen Fall, dass Europa von zwei deutschen Frauen gewissermaßen geführt wird, nämlich Ursula von der Leyen als Chefin der EU-Kommission und eben Angela Merkel, die dann die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union für Deutschland anführt. Was an dieser Hoffnung des deutschen Pragmatismus und der Zielorientiertheit aus britischer Sicht, was ist darin real? Wird Europa auch dann in der deutscher Führung den Briten entgegenkommen, mehr als jetzt?
Also diese Hoffnung, die gibt es ja in Großbritannien von Anfang an. Seit Juni 2016 hat man gesagt, die Deutschen werden einlenken. Deutschland hat einen riesigen Exportüberschuss mit Großbritannien. Die deutsche Industrie wird so viel Druck machen, auch in Brüssel und auf die deutsche Regierung, dass es Zugeständnisse geben wird. Das hat in den letzten 4 Jahren nicht funktioniert. Und ich glaube, dass das auch keine gute Wette ist, die man über die deutsche Ratspräsidentschaft abschließen soll. Gerade die Kanzlerin hat ja sehr häufig klar gemacht, dass es ihr um die Integrität des Binnenmarktes geht, dass es darum geht, Nachahmer möglichst nicht zu motivieren, den Weg Großbritanniens zu gehen. Deswegen meine ich nicht, dass das jetzt sozusagen aus einem strategischen Kalkül für die Briten leichter wird. Ich glaube aber schon, dass die deutsche Ratspräsidentschaft helfen kann. Es ist gut, wenn ein großes Land in dieser Zeit die Führung innehat. Deutschland hat natürlich Gewicht in diesen Verhandlungen und es ist wichtig, dass auch die großen Mitgliedstaaten, da würde noch Frankreich natürlich auch dazu gehören, sich in den Prozess einschalten. Wenn das nur die Kommission mit den englischen, britischen Kontrapartien spielt, dann wird es eng. Insofern glaube ich schon, dass es in dieser zweiten Halbjahr die Karten eigentlich ganz gut gelegt sind.
Das ist schon lustig, also wenn man das kulturell betrachtet, dass die Briten auf den deutschen Pragmatismus setzen. Denn was die Stereotypen zwischen Deutschen und Briten sind, da sind die Briten die Pragmatiker und die Deutschen die wolkigen Metaphysiker. Und wir haben gesehen bei dem Referendum und danach, dass Großbritannien eben nicht pragmatisch im Moment Politik betreibt, sondern sehr, sehr stark prinzipienbezogen. Also dass keiner einem sagen darf, wie man seine Gesetze machen muss, das ist viel, viel mehr wert als alle die ganzen pragmatischen Vorteile. Aber was mich etwas beunruhigt, ich glaube, Herr Felbermayr hat schon ähnlich geklungen, ist, dass die britische Verhandlungsstrategie seit 4 Jahren exakt dieselbe ist und bisher keine guten Ergebnisse produziert hat. Man lässt sich möglichst lange nicht in die Karten gucken, legt also als Letzte immer eigene Vorschläge vor, sagt nur, ich will das haben als Ergebnis, aber nicht, wie man es kriegt. Man verlässt sich darauf, dass die anderen einen doch mehr brauchen, als man die anderen braucht. Man wird im letzten Moment deswegen, die anderen werden dann einknicken, da wird man die Oberhand haben und außerdem dividiert man die Interessen der anderen Menschen, der EU-Staaten auseinander, bis sie alle das machen, was Großbritannien will. Und das Erstaunliche war in diesem ganzen Prozess, dass obwohl es sehr unterschiedliche Interessen in der EU gibt und sie sich auch ein bisschen in der jetzigen Verhandlungsposition der EU widerspiegeln, vor allem bei der Fischerei, das Divide et Impera, Teile und Herrsche, hat überhaupt nicht funktioniert. Es waren eigentlich die Briten viel, viel zersplitterter als die Europäer und auch die anderen Strategien haben nicht funktioniert. Aber man scheint keine andere Strategie zu haben oder jedenfalls nicht in eine andere wechseln zu wollen.
Das europäische Narrativ lautet ja, die bluffen die Briten. Bluffen die wirklich?
Ich glaube nicht, dass die bluffen. Ich glaube, das ist einfach das ist ihre Strategie im Moment. Im letzten Moment wird jemand einknicken und dann kriegen wir doch die bessere Lösung. Aber letztes Mal sind, wenn ich das so sagen darf, bei dem Austrittsabkommen sind die Briten eingeknickt und nicht die Europäische Union. Diese Nordirland-Lösung, das war eine, die die EU schon lange vorgeschlagen hatte.
Herr Felbermayr, Sie haben sich ja mal angeschaut, was denn unter den Bedingungen der Welthandelsorganisation möglich wäre, auch ohne ein Freihandelsabkommen. Und Sie nennen das ein Brexit hard but smart. Was meinen Sie damit?
Wir haben in den vielen Analysen, die an vielen Stellen gemacht wurden, über den Brexit ja gerne unterstellt, dass es so etwas gibt wie einen harten Brexit, wo plötzlich zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Rest der Europäischen Union neue Handelsbarrieren kommen, zum Beispiel Zölle oder eben auch nicht-tarifäre Barrieren, die auf Regulierungsunterschiede beruhen. Die Frage wurde aber kaum gestellt, was eigentlich aus britischer Perspektive optimal ist, wenn die Briten aus dem Binnenmarkt ausgetreten sind. Da ist schnell gezeigt mit unseren Handelsmodellen, dass es nicht optimal ist, dass die Briten hohe Zölle einführen gegenüber der Europäischen Union. Das ist wirtschaftlich schädlich und es wäre auch politisch schwer darzustellen, wenn die Briten wirklich die Rindfleischzölle zum Beispiel, die die EU gegenüber Drittstaaten erhebt, auch gegenüber Frankreich oder Spanien erheben würde, dann würde das in den Supermärkten auf der Insel sehr schnell bemerkbar sein. Und das wäre sicherlich nicht politisch gut. Deswegen scheint es aus meiner Sicht besser zu sein, wenn die Briten eine sehr liberale Außenhandelspolitik verfolgen, wenn es denn zu einem Ausscheiden kommt aus dem Binnenmarkt ohne Abkommen, also sehr wenig Zollbarrieren. Das ist auch so angekündigt. Und das würde dazu führen, dass auf der Konsumentenseite in Großbritannien wenig Effekte spürbar wären. Denn dann würden die Briten keine neuen Zölle einführen gegenüber Europa. Es sei denn in einzelnen Bereichen, vielleicht bei Autos oder bei anderen sensitiven Gütern. Sie müssten im Gegenzug, damit das WTO-rechtskompatibel ist, ihre Zölle gegenüber anderen Ländern auch absenken. Und das würde in Summe die Preise in Großbritannien eher absenken als steigern. Das würde auf der Konsumentenseite Ruhe schaffen. Natürlich wäre damit ein Nachteil für die Exporteure verbunden, für die Produktion in Großbritannien, weil man ja auch mehr Importe ins Land holen würde. Aber aus einer sozusagen ökonomischen Perspektive wäre das besser. Die Verluste wären deutlich kleiner und vor allem, wenn Großbritannien so eine Strategie fährt, wären die Verluste nach unseren Modellrechnungen ziemlich symmetrisch verteilt. Dann wäre es nicht so, wie bisher immer angenommen wurde, dass bei einem harten Brexit Großbritannien sehr viel mehr verliert in Relation zum Bruttoinlandsprodukt als die anderen europäischen Staaten. Wenn Großbritannien sich so verhält, dann ist die Verhandlungsmacht im Sinne der ökonomischen Verluste, die entstehen würden aus einem harten Brexit, ungefähr gleich verteilt. Und deswegen kann man schon sagen, naja, möglicherweise haben die Briten eine höhere Verhandlungsmacht, als wir es bisher gedacht haben, weil sie durch den harten Brexit auch Freiheitsgrade in ihrem Handeln gewinnen. Gegenüber der Europäischen Union und gegenüber Drittstaaten. Und das verringert die Verluste. Die Verluste bleiben. Es wird daraus nicht ein Geschäft, wie manche im Vereinigten Königreich behaupten. Aber diese Asymmetrie im ökonomischen Schaden, die würde verschwinden.
Ja, man muss aber auch bedenken, dass auf EU-Seite es auch unterschiedliche Interessen gibt und die Länder unterschiedlich tangiert werden. Ich befürchte, dass Deutschland durch solchen harten Brexit eher betroffen ist als Frankreich beispielsweise. Was sagt der Ökonom dazu? Liege ich da richtig? Müssen wir nicht aus deutscher Sicht auch diese Frage mal stellen, dass es in der EU möglich sein muss, diese Interessen auch untereinander zu besprechen und nicht immer nur so zu tun, als wenn wir mit einer EU-Stimme sprechen. Es gibt halt unterschiedliche Mitgliedstaaten mit verschiedenen Schwerpunkten, Stärken und Schwächen. Also was sagt der Ökonom dazu?
Ja, absolut. Also es ist, glaube ich, aus dieser ganzen 4 Jahren, in denen wir jetzt über den Brexit diskutieren, für mich eine große Überraschung geblieben, dass Europa so einheitlich auftritt, jedenfalls nach außen. Denn die ökonomische Verwundbarkeit durch den Brexit, die ist ja in der Tat extrem heterogen. Es gibt Länder im Südosten Europas, die mit Großbritannien sehr wenig wirtschaftlichen Austausch haben und die durch einen Brexit auch kaum verlieren. Und es gibt Länder, die nahe dran sind, Irland zum Beispiel, die Niederlande, Belgien, Deutschland auch, die sehr viel Handel treiben mit Großbritannien. Nicht nur Exporte von Gütern, sondern auch sehr stark die Dienstleistungen zum Beispiel aus der City of London beanspruchen, die sehr viel mehr verlieren würden. Frankreich gehört nicht zu den größeren Verlierern, dann haben Sie absolut recht. Ein geregelter Brexit ist für Deutschland sehr viel nützlicher als für Frankreich. Neben diesen ökonomischen Unterschieden, die es gibt, gibt es natürlich auch Unterschiede in der langfristigen Vision für Europa. Ich glaube, auch da unterscheiden sich Frankreich und Deutschland ja doch. Für Deutschland ist der Binnenmarkt sehr wichtig, weil der ja auch für die deutsche Wirtschaft, für die Exportwirtschaft so zentral ist. Und Frankreich hat andere Visionen. Da geht es eher um eine sozialpolitische Idee, um ein Europa, ein einheitlicher Steuern und solche Dinge. Und auch das wird kaum diskutiert, obwohl das natürlich wichtig ist, wenn man verstehen will, welche Ziele die einzelnen Mitgliedstaaten haben im Hinblick auf den Brexit.
Herr Dannemann, wenn das Vereinigte Königreich, so wie Herr Felbermayr das beschrieben hat, ich sag mal, die Muskeln spielen lässt, wird sich dann auf Dauer die Einigkeit der Europäischen Union durchhalten lassen?
Tja, wir können es jetzt nicht sagen. Was, glaube ich, bisher unterschätzt wurde von allen Seiten, ist das Beharrungsvermögen einer Verhandlung durch die Europäische Union. Wenn man sich einmal innerhalb der EU geeinigt hat auf eine Vorgehensweise, Forderungen, Maximen und Punkte, ist es gar nicht so einfach, davon wegzukommen, wenn ein Staat plötzlich meint, das entspricht aber nicht mehr genau meinen Interessen. Dann fährt das Schiff erstmal weiter, bis die Diskussion gelöst ist. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, die Mitgliedsländer der Europäischen Union so auseinander zu dividieren. Der einzige Punkt, wo ich das sehe bisher, sind die Fischereirechte. Das ist etwas, was manche Fischerei in der Nordsee interessiert, mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten überhaupt nicht. Es interessiert Frankreich, es interessiert die Niederlande, Belgien und zu einem gewissen Grad Deutschland, aber nicht besonders. Das ist auch der schwächste Verhandlungspunkt der Europäischen Union. Da hat sie die schlechtesten Karten, weil die britischen Territorialgewässer einfach dann wirklich britische Territorialgewässer sind und man keinerlei Anspruch hat auf irgendeine Sonderbehandlung, es sei denn, man hat alte Verträge, wie Belgien beispielsweise, über Fischereirechte in britischen Gewässern. Das macht die Sache sehr, sehr komplex. Und hier hat sich die EU sehr, sehr exponiert und hat auch dazu erkennen gegeben, dass sie da möglicherweise sehr viel für geben würde, wenn Großbritannien darauf eingeht. Es ist leider auch ein politisch sehr sensibler Punkt, wirtschaftlich ziemlich irrelevant für Großbritannien im Gesamtbild, aber politisch sehr sensibel. Aber hier besteht noch eine gewisse Möglichkeit, dass da, wo Einigungsmöglichkeiten sind, das genutzt wird im positiven Fall. Im schlimmsten Fall ist das einer der Punkte, über die Verhandlungen auseinanderfallen.
Sie wissen aber auch, dass die Schottland-Frage dahinter steht, ne? Hinter der Fischerei.
Natürlich.
Ja, auch und das ist ein brisantes Thema, ne?
Es geht auch um die Schotten, es geht um vieles. Es geht auch darum, dass Fische zwar einen Schwanz haben, mit dem sie sich fortbewegen und frei zwischen Territorialgewässern hin und her schwimmen, aber keinen Ausweis, mit dem man sie dann einem bestimmten Land zuordnen kann. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber es ist eins, was Unruhe bringt in die EU-Verhandlungen. Im positiven Sinne kann es wirken, aber natürlich auch im negativen.
Das SWR2-Forum zum Thema Pokerspiele in der Pandemie. Wie geht es weiter mit dem Brexit? Mit Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität Berlin, Professor Gabriel Felbermayr vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und Professorin Sabine Riedl von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und wo wir gerade bei den Fischen sind, ob mit oder ohne Pass, ich trage da mal ein Zitat vor aus der gemeinsamen politischen Erklärung, die ja eigentlich jetzt der Leuchtturm sein sollte für zukünftige produktive Gespräche. Da heißt es zum Thema Fischerei: Die Parteien werden sich nach Kräften dafür einsetzen, ihr neues Fischereiabkommen bis zum 1. Juli 2020 zu schließen und zu ratifizieren, damit es rechtzeitig zur Verfügung steht, um die Fangmöglichkeiten für das erste Jahr nach dem Übergangszeitraum festzulegen. Zitat Ende. Das klingt ja wie Magie.
Beste Kräfte ist das Stichwort da drin. Ne? Das heißt, man hat überhaupt nichts versprochen. Da wollen wir uns drüber unterhalten. Das war die EU, die wollte es bis zum 1.7. haben. Aber wenn die besten Kräfte nicht ausreichen, dann passiert es eben nicht.
Also ich würde den Zuhörern gern noch erklären, was dahinter steht. Also wenn die Fangrechte bei der EU bleiben, so wie bisher, dann ist das natürlich ein Grund mehr für Schottland, ihre Forderung nach Unabhängigkeit zu begründen oder zu promoten, sage ich mal. Und das Thema steht natürlich nächstes Jahr auf der Agenda. Sie wollen unbedingt noch mal ein zweites Referendum. Und das heißt,
Sie haben Wahlen nächstes Jahr.
Genau. Und je attraktiver natürlich der europäische Binnenmarkt bleibt, umso mehr können die Schotten ihrer Bevölkerung sagen, dass dieser Schritt ein guter Schritt wäre.
Wir haben jetzt noch nicht gesprochen über Schottland, wir haben auch noch nicht gesprochen über Nordirland und die Verwerfungen im Detail, die sich da auch noch abzeichnen, schon abgezeichnet haben. Ich möchte noch mal bei der politischen Erklärung bleiben, denn das war ja eigentlich ein wichtiges Dokument. Man hat gesagt, wir machen zuerst den Austrittsvertrag, regeln da die Bedingungen für die Beendigung der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Danach machen wir ein neues Abkommen und was da drinstehen soll, das packen wir alles schon mal in eine politische Erklärung. Ist diese politische Erklärung jetzt ein Muster ohne Wert?
Ich glaube, dass die ganze Strategie gescheitert ist. Ich glaube, dass es von Anfang an ein Fehler war, zu sagen, man macht das in zwei Schritten. Mhm. Man spricht zuerst über die Scheidung und dann über die Zukunft. Mhm. Es war ja schon sozusagen in den Scheidungsverhandlungen klar, dass die Zukunft einen großen Schatten auf diese Verhandlungen geworfen hat. Das hat man versucht, mit diesem nicht rechtsverbindlichen Dokument zu lösen. Ich denke, dass es von Anfang an schwierig war. Und jetzt sehen wir, dass diese politische Erklärung nichts wert ist. Der Fehler bestand auf beiden Seiten am Anfang darin, dass man das in zwei Phasen geplant hat.
Also das habe ich genau nachgeprüft. Die Briten wollten das nicht. Sie wollten beides zusammen verhandeln und gerade wegen der Nordirland-Frage. Die Nordirland-Frage stand ja im Raum. Und das heißt also, der zukünftige Status Nordirland als Brücke sozusagen zwischen Irland und Großbritannien. Deshalb war es das Anliegen der britischen Regierung, auch noch unter May, diese beiden Dinge zusammenzuschnüren. Das heißt also, nicht erst die Austrittsregularien zu besprechen und festzulegen vertraglich und dann erst den Handelsvertrag auszuarbeiten, sondern beides zu kombinieren. Und ich fand das sehr überzeugend und es ist leider nicht dazu gekommen. Also, und das lag auch an der Verhandlungsführer von Michel Barnier, übrigens Franzose. Und ich möchte schon mal gerne die Frage in den Raum stellen, spielen da nicht doch möglicherweise nationale Interessen eine Rolle?
Die EU hatte damals auf den zwei Phasen bestanden, um zu verhindern, dass Großbritannien kurz vor Abschluss dann sagt, übrigens, wir zahlen unsere Beiträge doch nicht, es sei denn Ergebnis noch dieses und jenes. Und die Nordirland-Frage wurde reingebunden, weil die für politisch so wichtig war für Irland, eines der Mitgliedstaaten, dass zu einem zentralen Punkt war, der vorweg zu lösen war. Und wir haben halt im Nachhinein gesehen, wie schwierig dieser Irland-Punkt war. Und wir sehen jetzt im Nachhinein, dass die Zeit fehlt. Aber wie gesagt, nach der ursprünglichen Planung hätte Nordirland das Austrittsabkommen und die Staatsbürgerschaften und die Anerkennung der Bleiberechte der Staatsbürger zum 30. Juni 2017 gelöst werden sollen. Ich glaube, dass diese Sachen, die uns jetzt so besonders beschäftigen, der eigentliche Knackpunkt bei den Austrittsabkommen sind. Und wenn die Nachfolgenden eben halt Jahre dafür nicht ausgereicht haben, sich da aufeinander zuzubewegen, weiß ich nicht, ob eine andere Bündelung dieser Fragen dies erleichtert hätte.
Der Vorschlag der Europäischen Union, um jetzt nochmal in die Zukunft zu schauen, lautet 000, keine Zölle, keine Quoten, aber auch kein Dumping. Da ist die Rede von dem Level Playing Field, dem gemeinsamen Spielfeld. Und offensichtlich ist das jetzt mal wieder der große Knackpunkt neben den Fischereirechten. Obwohl die Briten, und das ist jetzt wirklich mal eine offene Frage, sagen, ja, aber unsere Standards sind doch mindestens genauso gut für eure europäischen. Und trotzdem wollen wir uns da nicht festlegen. Warum die Verhärtung bei dem Level Playing Field?
Das ist politisch zu erklären. Das war eine der großen, will ich mal sagen, ideologisch getriebenen Punkte. Wir wollen nicht mehr in einem europäischen Rahmen zusammenarbeiten, in der Art Weise, dass wir Kompetenzen abgeben an irgendjemand anders. Wir wollen unsere Gesetze alle selber machen. Im Prinzip ist in Großbritannien die Stimmung nicht danach, landwirtschaftliche, tierhygienische und sonstige Schutzmaßstäbe abzusenken. Es gibt unter den extrem marktliberalen Tory-Personen einige, die das auch ganz gern tun würden. Das ist aber politisch eigentlich nicht durchsetzbar. Aber es geht eben halt darum, keiner darf uns reinreden, wie wir unsere Regeln machen. Und das ist einfach nicht vereinbar damit, dass man gemeinsame Maßstäbe hat in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitnehmerschutz, Steuern und staatliche Beihilfen. Das hat man aber trotzdem so versprochen in dem Austrittsabkommen und rudert halt jetzt dann zurück. Und das ist Quelle der größten Frustrationen, die da im Moment zwischen Großbritannien und der Europäischen Union herrschen. Vielleicht hat man von britischer Seite gesagt, na, das unterschreiben wir jetzt erstmal und dann schauen wir nachher, was wir damit machen. Genauso hat man es übrigens bei Nordirland gemacht. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Aber jetzt kommt es eben halt zum Schwur. Jetzt muss man überlegen, jetzt muss man beschließen, jetzt muss man Texte vereinbaren und ratifizieren, die das genau darstellen, was das ist. Und ich habe mal in den britischen Entwurf reingeschaut, zu diesen vier Bereichen, die ich genannt habe. Es steht ja nichts, einfach nichts über Standards oder wie man gemeinsame Standards herstellt. Es gibt ja auch neutralere Verfahren. Man könnte, wie in Handelsverträgen üblich, beispielsweise auch gewisse Maßstäbe festschreiben und dann ein Schiedsgericht einsetzen. Irgendwas, was das überprüfbar und durchführbar macht. Und das wäre für die EU übrigens auch eine ziemliche Kröte, dass das nicht der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entscheidet. Die europäische Öffentlichkeit ist bei Schiedsgerichten auch nicht immer so positiv gewesen. Aber diese Möglichkeit steht nicht im Raum. Und was ich etwas erschreckend fand, ist, dass die britische Position nicht mal versucht darzustellen, wie man solche gemeinsamen Maßstäbe herstellen könnte.
Ich glaube, man muss bei den Dokumenten, die jetzt kursieren, natürlich sehen, dass das auch Teile der Verhandlungsstrategie sind. Das sind alles noch Maximalpositionen. Ich glaube, dass es schon auch in Richtung eines klassischen Handelsvertrages gehen könnte. Auch das wird ja in Großbritannien immer wieder diskutiert, dass es eine Art CETA-Abkommen geben kann. CETA ist das Abkommen, das die EU mit Kanada hat, in dem ja auch die Frage des Level Playing Field eine Rolle gespielt hat und wo man Mechanismen gefunden hat. Und es wird am Ende notwendig sein, dass beide Seiten in dieser Frage Kompromisse machen. Jeder Handelsvertrag legt auch gewisse Restriktionen auf. Er gibt Freiheiten, Zollfreiheit zum Beispiel, aber er legt auch Restriktionen auf und das wird hier nicht anders sein. Im Übrigen ist es ja so, dass auch in der Europäischen Union, wie wir sie kennen und wie wir sie heute beobachten, zwischen den Mitgliedstaaten kein Level Playing Field existiert. In der Steuerpolitik haben wir sehr große Heterogenität.
Sozialpolitik
und, ähnlich,
auch. Ja.
Genau, also es gibt sehr viele Politikfelder. Und ähnlich wie die Briten dieses Thema ihrer nationalen Souveränität, Take Control Back, überhöhen, habe ich manchmal den Eindruck, dass wir in Europa den Zustand des Binnenmarktes und das interne Level Playing Field zu euphemistisch, zu positiv darstellen. Deswegen glaube ich, sollte es eigentlich gelingen, auch auf europäischer Seite hier doch Kompromisse zu schließen. Bisher schließt ja Brüssel weitgehend aus, dass man den Briten ein Abkommen auf den Tisch legt, wie das mit Kanada.
Die Briten reden gerne von ihrer Souveränität, das tun sie immer. Sie reden jetzt aber auch von Global Britain und versuchen, die Europäer ein Stück weit neidisch zu machen, indem sie demnächst, wahrscheinlich, möglicherweise, einen ganz tollen Handelsvertrag mit den USA haben. Das bedeutet dann möglicherweise, dass sie auch Chlorhühnchen bekommen, die sie jetzt nicht haben wollen, aber gut, einen Tod stirbt man immer. Nur, wie steht es denn mit der Perspektive von Global Britain mitten in einem Handelskrieg, wo halt auch die Chinesen plötzlich ihre Interessen haben und auch in Großbritannien arg umstritten sind. Stichwort 5G, Stichwort Huawei. Also wie will man sich da positionieren zwischen den USA und China?
Ja, Global Britain ist in einer Situation, in der die Globalisierung insgesamt eher im Rückmarsch befindlich ist, keine gute Strategie. Und selbst zu Zeiten, als es noch nicht so war, war ziemlich klar, dass der Verlust des Binnenmarktes oder höhere Barrieren im Zugang zum Binnenmarkt nicht ersetzt werden können durch Handelsabkommen mit dem Rest der Welt. Insofern ist diese Global Britain Strategie ein bisschen ein Selbstbetrug gewesen. Da machen sich die Briten etwas vor. Und auch das Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika wird sicherlich nicht den Verlust des Binnenmarktes ersetzen. Im Gegenteil, er wird die Beziehungen zu Europa noch weiter belasten. Die Chlorhühnchengeschichte haben Sie schon erzählt und es gibt eine lange Liste von anderen Punkten, die Trump jetzt in seine Handelsabkommen hineingeschrieben hat, zum Beispiel Regelungen, die geografische Ursprungsbezeichnungen betreffen. Das ist auch so eine heilige Kuh von der Europäischen Union. Wenn da London ein Abkommen unterschreibt mit den Vereinigten Staaten von Amerika, dann wird das Konfliktpotenzial mit Brüssel größer und die Wahrscheinlichkeit, dass man ein gutes Vertragswerk findet mit der Europäischen Union, sinkt. Das heißt, am Ende könnten die Briten dastehen mit einem schwachen Vertrag, den sie mit den Amerikanern machen und mit einem schwachen Vertrag, den sie mit Europa machen. Das wäre dann noch deutlich schlechter, als sich sozusagen voll auf die Europäische Union einzulassen.
Wenn man ein Fazit für diese Diskussion finden sollte, dann lautet es wahrscheinlich, die Liste der Möglichkeiten, vor allem aber die Liste der Unmöglichkeiten ist groß, unübersichtlich und komplex. Gleichwohl, wir haben ja eigentlich noch bis Ende Juli Zeit und müssen dann irgendein Ergebnis haben, damit die Sache in diesem Jahr dann vielleicht doch noch einigermaßen glimpflich ausgeht. Welche Chance sehen Sie denn? Was könnte da noch erreicht werden? Vielleicht Frau Riedel, Sie zuerst.
Also es könnte schon noch auf einen Kompromiss hingearbeitet werden, wenn die Vernunft siegt, wenn man sich vor Augen hält, dass die Corona-Krise in ganz Europa ja harte Wunden geschlagen hat. Man muss die Rationalität sprechen lassen und aufeinander zugehen. Ich weiß aber nicht, ob die Interessen im Hintergrund tatsächlich in diese Richtung gehen, ob man nicht doch auf Prinzipien besteht, wie man sie heute formuliert hat. Das sind machtpolitische Fragen und da können wir schlechterdings eine sichere Prognose geben. Das muss man halt sehen. Aber ich würde schon erwarten, auch von der deutschen Politik, dass sie zweigleisig fährt, jetzt in der zukünftigen Phase der Ratspräsidentschaft, die ja Deutschland innehat im zweiten Halbjahr, dass es gelingt, gesamteuropäische oder EU-Interessen zu vertreten, aber auch sehr wohl die nationalen Interessen zu berücksichtigen. Das würde ich mir wünschen. Das halte ich aber auch für machbar.
Herr Felbermayr.
Ich bin Optimist und ich sehe, dass die ökonomische Rationalität sehr groß ist auf beiden Seiten des Kanals, bei den Unternehmen und dass die Verbindungen mit dem Vereinigten Königreich sehr stark sind. Wir haben große gegenseitige Investitionspositionen. Wir haben sehr viele Europäer, die in Großbritannien arbeiten, leben, als Unternehmer tätig sind und umgekehrt. Ein harter Brexit ist einfach wirklich schweineteuer. Und es stimmt nicht, wenn jetzt manchmal behauptet wird, die Kosten, die wären schon alle sozusagen eingepreist. Der harte Brexit ist sozusagen schon vorweggenommen. Das stimmt nicht. Wenn wirklich die Barrieren da sind, dann wird's ökonomisch teuer. Und ich meine, dass am Ende alle Parteien diese Kosten scheuen. Wir werden jetzt sehr schnell sehen, dass die Arbeitslosigkeit steigt in Großbritannien, in Europa. Wir sind in einer großen Wirtschaftskrise und ich denke, dass die Gewerkschaften, die Unternehmervertreter, viele politische Kräfte stark sich engagieren werden, dass wir zu einem Abschluss kommen und dass am Ende wirklich 12:05 auf beiden Seiten die notwendigen Kompromisse gemacht werden und dass wir dann im Nachgang, weil die Zeit ist nun mal wirklich knapp, aber dass wir im Nachgang eine weitere Agenda schon festlegen können, wie wir Punkte, die jetzt nicht erledigt werden können, dann 2021, 2022 und danach adressieren.
Herr Dannemann, wir haben mit dem Brexit eine jahrelange Tradition des Stillstandes erlebt. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Jetzt muss der Tiger in den Tank, um einmal das Zitat von Premierminister Boris Johnson zu bemühen. Welche Perspektive sehen Sie?
Ja, also 0000 wird es nicht geben. Also keine Zölle, keine Beschränkungen und keine Wettbewerbsverzerrung, weil die Briten keinen Mechanismus unterschreiben, der keine Wettbewerbsverzerrung garantiert. 00 wird es nicht geben, also keine Zölle, keine Beschränkungen. Aber das mit den Wettbewerbsverzerrungen, das lassen wir mal einfach. Was noch möglich ist, wäre, dass man ein 0000 weiterlaufen lässt für vielleicht 1-2 Jahre, besser 2. Und Großbritannien in dem Bereich halt versprechen würde, nicht dynamisch alles zu übernehmen, was der EU noch dazu einfällt, aber die Situation nicht zu verschlechtern. Man müsste über die Durchsetzbarkeit noch irgendeine Regel finden und man müsste dann diese zusätzliche Zeit nutzen, um dann detailliert ein Abkommen auszuhandeln, das dann nach Warengruppen sortiert, wo es zweckmäßig für beide Seiten ist, keine Zölle und keine warenmäßigen Beschränkungen zu machen. Das kriegt man in der Zeit sonst gar nicht hin. Und solange keiner sagt, dass das inhaltlich nicht sehr weit entfernt ist von einer Verlängerung der Übergangsfrist, ist das möglicherweise auch politisch verkaufbar.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Pokerspiele in der Pandemie. Wie geht es weiter mit dem Brexit? Ich danke für diese Diskussion Professorin Sabine Riedl von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Professor Gabriel Felbermayr vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität in Berlin. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.